Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow. Moin und herzlich willkommen bei Wichtig ist auf dem Platz, dem einzig wahren und wichtigen Fußball-Podcast. Diese Stimme gehört nicht Nico, sondern mir, Peter, und ich sitze hier heute zu zweit mit Pillow. Eigentlich hätten wir uns diese Konstellation vor wenigen Wochen gewünscht, um die schönsten Tore von der Rolle zu ordnen oder zu schätzen, wie vielen Punkten Schalke aufsteigt. Aber die letzten zwei Wochen, letzten Spiele machen das ein bisschen weniger schön. Pillow, schön, dass du da bist.
Po, 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 po! Genau. Aber irgendwie kann ich. Man merkt, dass ich auf die 40 zugehe. Der ist immer, po, 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 po! So war der damals, aber irgendwie ist der nicht mehr so. Ich hoffe, euch geht's wunderbar und alles ist in bester Ordnung. Und ja, wie du schon gesagt hast, fällt der gute Nico heute krankheitsbedingt aus. Er hat uns vorhin eine Sprachnachricht geschickt.
Das klang nicht schön.
Ja, also es wäre wirklich kurz vorm Sterben. Und nein, ist nicht Corona, scheint wohl eine Mandelentzündung oder sowas zu sein. Der ist auch geil. Der schreibt, letzten Dienstag hat er schon eine Sprachnachricht mir geschickt. Da meinte er so, boah, ich habe mir voll erkältet. Und seine Stimme war da schon angeschlagen. 6 Tage später schreibt er dann in die Gruppe, boah, ich bin voll am Arsch, ich glaube, ich muss mal zum Arzt, ja, Riesenidee. Würde ich dir auch empfehlen an der Stelle.
Ja, Selbstständige ticken da leider ein bisschen anders. Nico war gestern unterwegs beim Basketballspiel von Bayern München, da mit meinem anderen Podcast-Kollegen Pimpf. Und der junge Mann hat mir heute Morgen schon geschrieben, du, können wir dann unseren US-Sport-Podcast vielleicht am Montag aufnehmen? Weil ich glaube, Fußball wird ja diese Woche nichts. Also,
wir haben halt gedacht, bevor wir jetzt zum zweiten Mal ausfallen lassen in kürzester Zeit, machen wir heute eine kleine, knackige, schnelle Folge. Erneut T4-2, ja. Aber richtig. Diesmal mit dem guten Peter und dem guten Pillow.
Ist richtig, genau. Ich nehme diese Woche die Rolle ein von demjenigen, der gerade eine Woche im Urlaub war. Und Gott sei Dank, glaube ich, in der Bundesliga so wenig Tore gefallen sind wie lange nicht mehr. Und lass mir von dir ein bisschen erzählen, was so los war. Ergebnisse nicht so erfreulich aus meiner Sicht, die meisten. Aber ich würde sagen, wir starten deswegen auch eine Konstellation, weil wir hier als zwei Schalke-Fans sitzen, direkt bei dem Verein. Zuletzt 3 Niederlagen, inklusive Pokal aus gegen 1860. Und die Rolle trifft seit 4 oder 5 Spielen nicht mehr. Das hat er eigentlich auch im Vertrag anders unterschrieben. Ja. Wie geht's uns damit?
Boah, also 380 Minuten oder so habe ich gelesen, glaube ich. Muss man einzeln sortieren, glaube ich. Also was jetzt insbesondere oder speziell Terodde angeht, spezifisch, muss man auch dazu sagen, in diesen 383 Minuten hat er, glaube ich, 3 Torchancen gehabt. So, ja, man war halt aus den Spielen davor von Terodde gewohnt, dass er auch aus denen dann 2 Tore Minimum
mindestens
macht.
Mindestens 4 Tore macht.
Ja, so halt, ne? Aber auch wir waren uns damals, glaube ich, schon alle einig, dass das nicht über die ganze Saison so gehen wird. Da gab es nochmal ein Spiel, wo Tore dann von anderen Spielern gemacht worden sind. Die wurden jetzt auch wieder gemacht. Allerdings, gehen wir mal aufs Darmstadt-Spiel zurück. Ich glaube, 1860 und Heidenheim war sehr unnötig aus meiner Sicht. Also da hätte ich dann ab der 70. irgendwann den Punkt auch unterschrieben und dann da in der 88. sich einfangen, war sicherlich sehr unnötig.
Ja, 89.
ja. Ja, oder 89. Was die Niederlage jetzt gegen Darmstadt aus meiner Sicht aber nicht weniger unnötig macht. Ne? Also wir müssen nicht drüber reden, dass Darmstadt sicherlich eine Mannschaft in der Liga ist, die da oben reingehört und ein Wörtchen um den Aufstieg mitspielt. Da brauchen wir, gibt's glaube ich keine 2 Meinungen zu. Allerdings glaube ich, dass das in seiner Entstehung, also die haben halt 5 Chancen und machen daraus 4 Tore, was natürlich auch wieder für die spricht, aber in der Entstehung so ein bisschen unglücklich ist. Also ich würde schon sagen, die waren die bessere Mannschaft und haben uns gut im Griff gehabt, aber das erste Tor, also da kriege ich bis heute kein Fleisch an den Knochen, da zeige ich dann, der Sky zeigt eine kalibrierte, also ich sehe die Einstellung, sehe den Pass und sage, das ist auf jeden Fall abseits, dann sehe ich eine kalibrierte Linie von Sky, die sagt, jo, ist abseits, dann sehe ich die vom VAR, und die sagt dann kein Abseits, wo ich mir denke, okay, so, das ist doch irgendwie, ne? Also, hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Dann das zweite Tor leiten wir selbst ein durch einen katastrophalen Fehlpass im Mittelfeld. Also der versucht da irgendwie durch 4 Leute durchzuspielen. Latza übrigens.
Das habe ich auch in der Wiederholung gegen eine Zusammenfassung gesehen und gedacht, Mann. Und dann noch Worst Case, was danach passiert, ja.
Ja, absolut. Also und ich will halt jetzt nicht alles an Danny Latzer festmachen, aber A, seitdem der wieder mit an Bord ist, haben wir kein Spiel mehr gewonnen und B, also wenn ich die Wahl zwischen oder wenn ich mir die 60, 70 Minuten am Sonntag von Danny Latze angeguckt habe und danach die 20 Minuten von Rodrigo Salazar, also dann weiß ich nicht, ob du Tomaten im Training auf den Augen haben musst, um nicht zu sehen, dass Salazar in die Startelf gehört und Danny Latze vielleicht noch nicht. So, der hat mir auch schon im ersten Spiel gegen Hamburg die 30 Minuten, bis er sich dann verletzt hat, nicht gefallen, war immer ein Schritt zu spät. Aber gut, ich will jetzt nicht alles an ihm festmachen. Also das heißt, das erste Tor ist irgendwie, ja, kann ich schwer greifen, ist für mich immer noch abseits, so Punkt als Schalker, darf ich da glaube ich sagen. Zweite Tor passiert durch einen individuellen Fehler, das vierte dann auch wieder, dann machst du irgendwie kurz vor Ende, und weil du hast die letzten 20 Minuten, hast du die ordentlich unter Druck gesetzt, ne? So, und dann machst du irgendwie 6-7 Minuten vor Ende der 2-3 und es ist die zweite Liga, du weißt, dass da alles passieren kann, und dann spielst du eine Minute später wieder so einen katastrophalen Fehlpass ohne Not irgendwie, diesmal Victor Paulsen oder Paulsen. Und dann steht es 4-2 und so machst du dir das Leben halt unnötig schwer aus meiner Sicht. So, und grundsätzlich glaube ich, um jetzt nicht, wer weiß, eigentlich wollte ich nicht mehr so tief in einzelne Spiele reingehen, weil das ist dann irgendwann auch langweilig. Aber grundsätzlich glaube ich, dass du dir in dieser Liga bis nächstes Jahr März, April bewusst werden musst, dass da aus meiner Sicht keine Mannschaft durchmarschieren wird. So, nur weil Schalke jetzt 3 Spiele verloren hat, heißt nicht, dass sie die nächsten 3 auch verlieren. Genauso wie das nicht hieß, als sie 4 hintereinander gewonnen haben, dass sie die nächsten 4 auch gewinnen. Ja. Ich glaube, das wird ein Auf und Ab. Ich glaube, da werden noch Mannschaften wie Hamburg, Darmstadt, auch Nürnberg, die jetzt gerade wieder ein paar verloren haben, Bremen, natürlich absolut Bremen, die werden da alle oben mitmischen, bis irgendwann nächstes Jahr in den März, April rein. Und dann wirst du irgendwann sehen, ob sich da mal die Spreu vom Weizen trennt. Aber ich glaube, bis dahin wird das ein Hauen und Stechen. Und ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, auch wenn ich echt aus reiner Überzeugung nicht keiner bin, der sagt, boah, Trainer und Trainer weg und Trainer muss raus. Aber ich war von Tag 1 kein Fan von Dimitrios Gramotzis. Ich war auch während der Spiele, die wir jetzt gewonnen haben, nicht der Meinung, dass da irgendwie jetzt groß seine Handschrift zu erkennen ist, sondern du halt durch so, ja, auch für die Liga dann individuelle Klasse, wie die Flanken von Ovejan oder die Abschlussgefahr von Terror, oder halt, dass du dadurch irgendwie so ein bisschen die Spiele gewonnen hast und nicht jetzt durch den riesen Matchplan oder das riesen System. Deswegen hätte ich mir echt gewünscht, dass Ruven Schröder jetzt irgendwie diese 3 Niederlagen, auch wenn das sicherlich ein Schnellschuss gewesen wäre, aber ich persönlich hätte es gut gefunden, sich da irgendwie umzuorientieren. Er hat direkt am Sonntag gesagt, gestern noch irgendwann gesagt, dass er das nicht machen wird und dass er jetzt nicht anfängt rumzuspinnen. Kann ich total nachvollziehen. Ich würde, wenn ich er wäre, auch nicht so schnell schießen. Aber ich glaube halt einfach, dass aus dem Potenzial zumindest erste 11, vielleicht auch noch Nummer 12 und 13, mehr rauszuholen ist, auch schon in den Spielen, die wir gewonnen haben, als das aktuell der Fall ist. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, die Marschroute so ein bisschen bis zur Winterpause gucken, dass du den Anschluss nach oben nicht verlierst. Ich glaube, da werden wir mit den Gegnern, jetzt kommt Bremen, dann kommt noch Pauli und Hamburg kommt auch noch, also erste Rückrundenspiel. Ja. Wenn du da nicht den Anschluss verlierst an die ersten 3, dann im Winter dich vielleicht nochmal leicht verstärkst, dann geht das ganze nächstes Jahr dann wieder von vorne los. Ne? Da war ein sehr langes Feedback.
Heute ist genau der richtige Raum dafür. Und apropos auch Tabelle, was du gesagt hast, wie eng die ist, ist mir so aufgefallen, wenn du die Tabelle mal aufmachst aktuell, am 13. bzw. nach dem 13. Spielgang hast du eben Platz 1 26 Punkte, Platz 2 25 Punkte, Platz 3 24 und das zieht sich so weiter mit diesem 1-Punkt Abstand bis Platz 12 Düsseldorf.
Ja,
also sprich, wir reden immer davon, mach einen Sieg, hab ein bisschen Glück und du machst, wenn es gut läuft, dann eben 3 Punkte, 3 Plätze gut. Ja. Und wie eben schon gesagt, der andere Verein, der eben rumtümpelt gerade, ist auf Platz 8 Bremen, die es geschafft haben, in den letzten 10 Minuten gegen Nürnberg zu gewinnen. Und da haben wir auch schon von Nico zumindest Feedback bekommen, dass er da auch anstatt vom Fernseher saß und dachte, was passiert denn da jetzt? Dann aber doch wahrscheinlich zufrieden den Fernseher abgeschaltet hat nach den Toren in der 80. und 88. die dann eben 2-1 auswärts gebracht haben. Hast du das Spiel verfolgt?
Ich war in dem Moment gerade mit meinem Hund Gustav im Revierpark hier bei uns spazieren und war schon dunkel. Und dann fiel mir ein, warte mal, wer spielt heute eigentlich? Und dann habe ich gesehen, Bremen, habe im Live-Ticker geguckt, irgendwie 82. Minute und stand 1-1. Und dann habe ich es auf dem Handy schnell angemacht und habe auch, also anscheinend habe ich einen etwas größeren Zeitversatz bei mir auf dem Handy, wenn ich darüber gucke, und habe dann eingeschaltet und stand auch 1-0 für Nürnberg. Und dann ist direkt, nachdem ich angemacht habe, das 1-1 gefallen. Dann habe ich mich kurz auf eine Bank gesetzt, eine geraucht. Und gerade als ich fertig war mit Rauchen, ist dann eine 2-1 gefallen. Und also das ganze Spiel davor habe ich auch nicht gesehen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine, ne? Also, das kann ich nur die 10 Minuten beurteilen, die ich gesehen habe, und da hat Bremen dann schon den Druck erhöht. Das sind aber auch zwei Dinger, die durch irgendwelche hohen Bälle fallen, ne? Da hauen wir vorne mal eine Flanke rein und die waren auch beide gut platziert, und dann hält da entweder, ich glaube, beim ersten Mal der Füllkrug den Kopf hin und beim zweiten Mal weiß ich gar nicht. Bittencourt macht der zweite, aber auch nach einem hohen Ball. Ja. Also das ist in dieser Liga nochmal, also da wird auch St. Pauli, wird da nicht durchmarschieren. Das ist alles bis, wie du gerade gesagt hast, Platz 10, 11, 12, so nah beieinander. Was ein Segen ist auf die eine Art, nämlich dass halt eine A spannende Liga ist und B, du dir halt tatsächlich auch mal so Schwächephasen erlauben kannst und nicht direkt komplett raus bist aus dem Rennen da oben. Aber auf der anderen Seite auch ein Fluch, ne? Weil wenn du dir solche Dinger wie, ja, jetzt lass mal Darmstadt außen vor, wenn du dir aus Schalker Sicht das 1-1 gegen Aue in den letzten 3 Minuten geschenkt hättest, so. Und dann vielleicht noch diese unnötige da aus 20 Meter Gegentor gegen Karlsruhe. Dann bist du schon bei 4 Punkte mehr, die ihr geholt hättest. Und ne, also heißt der Konstanz wird am Ende aufsteigen. Aber so eine richtige Konstanz, so à la Bayern München durchmarschieren, das wird's nicht geben, 100% nicht. So, und vielleicht entscheidet dann am Ende auch auf den letzten 4-5 Spieltagen einfach so ein bisschen die Tagesform und auch das Spielglück so ein bisschen, ne, wer am Ende aufsteigt. Also würde mich am Ende nicht wundern.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich saß dann auch irgendwo auf der Autobahn zwischen Paris und Bretagne und dachte mir, warum verliert Schalke jetzt gegen Darmstadt? Hatte die gar nicht so auf dem Schirm, und öffne die Kicker-App und sehe dann so, ach so, nee, die sind ja auch vor uns in der Live-Tabelle. Yeah. Natürlich jetzt nur mit einem Punkt. Tolle Differenz, unfassbar gut. Und hatte da ein bisschen schlechte Laune. Von daher bin ich absolut bei dir. Das nächste spannende Spiel ist dann ja auch genau zwischen den beiden Teams. Zwischen Bremen und Schalke, da weiß ich auch, hatten wir letzte Folge schon drüber gesprochen, und Nico war ein bisschen derjenige, der hier saß, so, nicht so Lust drauf, seiner Sicht. Und ich glaube, jetzt ist genau wie du prognostiziert hast, gehen wir nicht davon aus, das wird ein Triumphtag für Schalke, sondern das kann genauso gut auch ein Niederlage werden vielleicht für Schalke.
Absolut, absolut. Das Momentum hat, binnen 10 Tagen hat das Momentum komplett gewechselt. So, also noch, wenn wir noch 10 Tage zurückdenken, war es genau andersrum. Und ich habe gesagt, was ich gesagt habe, aus einer Bescheidenheit heraus, so, weil ich halt mir sicher bin, wie es in dieser zweiten Liga gehen kann. Am Ende kannst du doch, also ja, Bremen sollte jetzt nach Menschenermessen eine breite Brust haben nach der Aufholjagd in Dingens. Die hätten wir aber vor 1,5 Wochen gegen 1860 auch haben müssen, ne? So. Also das Momentum liegt jetzt gerade auf Seiten Werder Bremen, aber keine Ahnung, wer das Spiel gewinnt, werden wir sehen. Frag mich zur Halbzeit vielleicht nochmal, ne? Also da kann in dieser Liga kann so viel passieren, und das macht es ja irgendwie auch, wie gesagt, wenn du ausblendest, dass es die zweite Liga ist, ist das wahrscheinlich die spannendste Fußballsaison, die ich seit 15 Jahren oder so verfolgt habe. Safe.
Schön, dass Schalke mittendrin ist. Herrlich. Ja. Ich erinnere mich noch daran, wie Nico meinte, er hasst den November. Jetzt checke ich gerade nochmal. Na gut, jetzt haben sie gegen Pauli einen Punkt geholt, gegen Nürnberg 3. Dann lass ihn mal nicht gegen Schalke gewinnen, ansonsten war der November gar nicht so schrecklich, wie er den vielleicht an die Wand gemalt hat.
Absolut, absolut. Aber da war halt schwer von auszugehen. Ne? Ich bin richtig. Ja auch immer der zu ihm so sagt, ja komm, jetzt stell dich so an, die Saison ist noch lang und so. Aber als sie dann da gegen diese ganzen, in Anführungsstrichen, machbaren Gegner dann nicht gewonnen haben, irgendwie noch immer ein Unentschieden gefangen haben oder sogar verloren haben, der dann gesagt hat, so, und 3 der 4 nächsten Spiele sind Platz 1, Platz 2, Platz 3, das war halt nicht die rosigste, der rosigste Ausblick, den er da skizziert hat. Ne? Da war auch bei mir einmal ganz kurz, okay, also das kann schon gut möglich sein, dass am Ende des Novembers Bremen näher am Abstiegsplatz, an dem Relegationsplatz unten dran ist, als an dem oben. Aber ey, du hast es gesehen, ne? Also und das führt uns wieder dazu, habe ich Nico auch am Wochenende geschrieben, führt uns wieder zu dem, was ich nicht müde werde zu sagen, auch wenn das jedes Mal Geld ins Phrasenschwein ist, am Wochenende, okay, jetzt am Wochenende ist Länderspielpause, aber am Wochenende darauf ist Spiel und das ist das wichtigste Spiel der Saison und dann gucken wir mal, ob wir das gewinnen.
Ist richtig, und mit dem Spruch wirst du auch weiterhin immer recht behalten, und das ist eben jetzt so das Spiel zum Podcast. Wir machen den Sprung in die erste Liga. Da habe ich mir sagen lassen, von Freunden ist nicht so viel passiert. Das war nicht so aufregend. Tatsächlich auch gar nicht so viele Tore gefallen, meistens überall 2-3 Tore. Und das Aufregende ist wahrscheinlich Freiburg hat die erste Niederlage gegen Bayern. Bayern gewinnt 2-1 gegen Freiburg, inklusive schöner Zitate vom Freiburger Trainer, die du schon deinen Bruder im Geiste nanntest in den letzten Folgen. Was war dein Spiel des Wochenendes aus der ersten Liga?
Du, ich habe nur Zusammenfassung gesehen. Ich habe kein Spiel live gesehen dieses Mal. War alles ein bisschen zeitlich bisschen eng. Und ja, also ich glaube, wir können ganz kurz über die erste Liga drüber fliegen. Dortmund hat schon wieder verloren. Man merkt an allen Ecken und Enden, dass Haaland fehlt. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, da fehlen noch ein paar mehr als Haaland. Ne? Also die sind schon arg verletzungsgebeutelt. Reus steht nach dem Spiel im Interview und schimpft über das System vom Trainer und ja, Zeichen stehen da so ein bisschen auf Krawall und ich habe aber vor der Saison gesagt, auch mit einem fitten Haaland und mit allen anderen fit wird es nicht reichen, um Bayern die 10. Meisterschaft zu versauen, das wird diese Saison nicht passieren, deswegen wird Bayern München Meister werden und was dahinter passiert, werden wir sehen, Saison ist noch lang. Und ähnlich interessant verfolge oder mit ähnlich großem Interesse verfolge ich halt so die Liga an sich so ein bisschen. Ich gucke so ein bisschen eher nach unten. Frankfurt hat jetzt wieder Last Minute da irgendwie noch geknipst. Es waren Doppelknipsen in der letzten Minute. Erst hat Fürth in der ersten Minute der Nachspielzeit noch einen Ausgleich gemacht und nochmal 3-4 Minuten später klingelt dann nochmal für Frankfurt. Das war dann nochmal ganz spannend, aber ansonsten ja, würde ich trotzdem lieber Schalke in der ersten Liga sehen, aber spannend ist das mit Sicherheit alles nicht.
Ja, muss man auch sagen, Fürth hat bisher nur einen Punkt. Also hätte mich auch stark gewundert, wenn Frankfurt da jetzt das zweite Team ist, was den Punkt da lässt. Und wie du schon sagst, Thema Schalke, erste Liga, wenn ich dann Fürth mit einem Punkt in der ersten gerade sehe.
Naja.
Ich weiß, Anfang der Folge, ich als sozusagen hier der betonende Half-Man im Podcast hatte die Frage gestellt, könnt ihr euch vorstellen, irgendein Team wird so sehr reinscheißen wie Schalke letztes Jahr? Und es wurde gesagt, nee, Peter, Zitat Pillow, spinne ich rum. Nach 11 Spieltagen würde ich sagen, der eine Punkt von Fürth, der geht so in die Richtung. Wenn nicht katastrophal schlimmer. Ja. Was da noch kommt.
Ich habe eine Überschrift gesehen weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich eine Überschrift gesehen, wo stand, Fürth jetzt schlechteste Mannschaft, Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten. Wahrscheinlich gemessen an irgendwie 10 oder 11 Spielen jetzt. Und ja, ey, die steigen ab, machen wir uns nichts vor.
So. Ja, genau. Ist ja auch ungefähr so wie, ich glaube, wir kennen alle den Verein nur wegen dieser schlechten Saison, Tasmania Berlin, der alle paar Jahre wieder rausgekramt wird nach dem Motto, wird es dieses Jahr ein Team schaffen, was das unterbietet. Und zeitgleich sehen wir jetzt aber gerade eben auch sowas, eine Mainz gerade auf Platz 7, wo wir auch gesagt haben, die werden vielleicht so gerade Klassenerhalt wieder schaffen, nachdem es richtig düster da aussah, nach der letzten Hinrunde. Und auch da eine sehr schöne Geschichte, dass die jetzt so weit oben sind.
Ja. Außerdem sind wir beide Meister, so weißt du. Und das ist halt, das, was am meisten interessiert, ist halt immer die Meisterschaft. Da machen wir uns nichts vor, wer wird am Ende Erster. Ich kann übrigens für jeden, der die Bayern München Doku auf Amazon noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Habe ich mir am Wochenende reingezogen und dabei ist mir wieder einmal mehr aufgefallen, dass wenn du insbesondere auf die Spieler, die da heute spielen, guckst, ne, das hat nichts mehr mit den unsympathischen Bayern aus den 90er oder Anfang 2000er zu tun, ne. Ist es einfach nicht mehr so. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also, ich fand das insgesamt eine sehr sympathische Runde und ich war erstaunt, wie viel Humor Oli Kahn anscheinend hinter den Kulissen hat. Also, hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Scheint ein sehr lustiger Kollege zu sein.
Ach doch, ich glaube, als Tipico-Werbeikone hat man viel Humor. Da muss man schon irgendwo ein paar, ja.
Auch Brazzo, Hasan Salihamidzic, auch der. Er ist zumindest eine coole Sau. Die sitzen irgendwie beim Frühstück und dann sagt der Kahn wohl, ja, mitten in der Corona-Zeit, boah, ich habe mal auf die Zahlen geguckt, ne? Und der Salihamidzic sagt, ja und? Ja, Katastrophe, sagt der Kahn, ne? Also, guckt der Salihamidzic und sagt, haben wir so eine Scheiße, rückt die Kohle raus jetzt. Wir müssen neue Spieler verpflichten. Scheint auf jeden Fall eine lockere Runde zu sein, wie da die Millionen verwaltet werden, ne?
Ja, ist schön, wenn man so über die Größenordnung in der Kantine spricht oder wo auch immer.
Ja.
Bayern aktuell 4 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Hätte Freiburg gewonnen übrigens, wären sie vorbeigezogen an Dortmund. Tja, mal gucken, wann die zum nächsten Verfolger werden. Ja, Wir springen zu unserem Partner, schlage ich vor. Da gibt es von dir persönlich auch gute Neuigkeiten, habe ich schon im Gruppenchat erfahren.
Absolut, wir sprechen von den einzigartigen und oft kopierten und selten erreichten EA Sports. It's in the game. Ich bin tatsächlich in Division Rivals in Division 1 aufgestiegen. Also ich kann euch sagen, dass ich mich letztes und vorletztes Jahr noch richtig schwer getan habe, in Liga 3 zu bleiben. Wobei du ja dieses Jahr fairerweise dazu sagen musst, dass du nicht mehr absteigen kannst. Aber trotzdem, also ich bin die letzten Jahre nicht in Liga 2 überhaupt reingekommen. Jetzt bin ich gestern in Division 1 aufgestiegen und Bin aber auch ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass das nicht an mir liegt. Also ich finde jetzt nicht, dass ich weiß, wie krass besser spiele, was aber auf eine Art und Weise wieder merkwürdig ist, weil ja auch die, also über Liga 1 muss man wissen, für die, die es nicht wissen, gibt es noch so eine Elite-Division, die extra dieses Jahr ins Leben gerufen wurde für, ja nicht nur, aber wo halt sich die ganzen E-Sportler tummeln und über die auch dann irgendwie die Qualifikation für die Offline-Turniere und dann später für die Weltmeisterschaft stattfindet. Das passiert dieses Jahr nicht mehr in der Weekend League wie vorher. Von daher hätte ich ehrlich gedacht, dass dieses Ligensystem, also Division Rivals, noch hart umkämpfter wird, aber irgendwie, naja, bin ich jetzt drin. Ihr könnt gerne mal ein bisschen kommentieren und ein paar DMs schicken, ob ihr euch auch aufgefallen ist, dass ihr mit einer vergleichbaren Leistung oder vergleichbaren Skill-Level in deutlich höheren Ligen dieses Jahr angekommen seid. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was am Donnerstag passiert. Es geht ja dieses Jahr in Ultimate Team in Saisons und Saison 1 ist am Donnerstagmorgen irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ob du dann einfach so in deiner Liga bleibst oder ob es dann einfach wieder von vorne losgeht und du wieder in Liga 10 anfängst. Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen, was dann passiert. Und ja, dazu meinem persönlichen Erfolg. Ansonsten geht es auf dem Transfermarkt nach wie vor zu, wie im Wilden Westen. Morgens um 9 Uhr passieren irgendwelche 40% Preisdrops auf dem Transfermarkt, was keiner irgendwie so richtig nachvollziehen kann. Frage ich nicht, keine Ahnung. Ich war jetzt auch wirklich die letzten anderthalb, zwei Wochen nicht viel drin, aber mir ist aufgefallen, dass heute Montagmorgen um 9 Uhr auf einmal Leute aus irgendeinem Grund, frag mich nicht, angefangen haben, ihr Haus und Hof zu verkaufen, was so eine halbe Stunde, Stunde lang für so einen richtigen kleinen Crash gesorgt hat, und noch eine Stunde später war dann wieder alles so, als wäre nichts gewesen. Also ganz absurde Geschichten dieses Jahr. Ansonsten läuft nach wie vor die Rule Breaker, also zum Logopädie-Training. Rule Breaker Promo ist draußen. Die läuft noch bis Donnerstag. Heute kamen die ersten beiden Icon-SBCs raus. Miro Klose und JJ Okocha kann man sich ab heute über SBCs besorgen. Eine Base-Icon-Garantie-SBC ist rausgekommen, was sehr, sehr, sehr früh ist, schon 3 Wochen vor Black Friday. Sonst kommt das immer erst zum Black Friday raus. Und so läuft's gerade bei FIFA Ultimate Team. Ich bin sehr gespannt, was jetzt am Wochenende die nächste Promo sein wird. Ist Montag und es gab noch keinen Leak, ja, was dieses Jahr auch sehr selten ist, und dann schauen wir mal, wie sich das für mich skillmäßig entwickelt. Ich werde es am Wochenende auch, gehe ich zumindest von aus, dass ich das hinkriegen werde, die 20 Spiele Weekend League zu machen. Schauen wir, ob ich dann tatsächlich zum ersten Mal die 12 Siege holen kann. Nicht wie beim letzten Mal mit 9-2 starten und dann mit 10-10 oder 11-9 war es, glaube ich, rausgehen. Und das ist das, was da gerade geht.
Pillow hat es gerade schon gesagt, schickt uns gerne eure Zwischenstände oder eure Anregungen, vor allem auch gerne zu FIFA Ultimate Team, an unseren Instagram-Account @wichtigesaufdemplatz. Haben wir auch in den sogenannten Shownotes verlinkt bei Spotify, das heißt einfach nur, wenn ihr das hier gerade hört. Ich kann nachvollziehen, 90% der Leute hören das hier bei Spotify. Dann klickst du da auf unser Cover, drückst den Link, bist direkt bei uns. Ist so der beste Weg, uns zu erreichen, und ich behaupte einfach mal, so 2-3 Anregungen nehmen wir eigentlich immer hier mit in jede Folge, um das Ganze auch ein bisschen aktiver zu halten und mehr zu öffnen, damit wir uns hier noch mehr neuen Input holen können.
Yes. Schreib doch mal bitte, das würde mich mal interessieren, schreib mal, wann, zu welchem Zeitpunkt in dieser bisherigen FIFA 22 Saison ihr euch euer Team zusammengestellt habt, wie viel ihr dafür zu dem Zeitpunkt ausgegeben habt und wie viel Verlust ihr machen würdet, wenn ihr heute wieder verkaufen würdet.
Achso, du meinst, da gibt's die Frage nach Gewinn, die stellt sich nicht.
Nein, die stellt sich nicht, nein. Hm. Nein. Nein, nein,
die aber das kann nicht. Aber nichts, irgendwas mit Zeitzone hat nichts zu tun, ne?
Also so Bewegungen auf dem Transfermarkt haben schon auch hier und da mal mit Zeitzonen zu tun. Die Spieler in Nordamerika zum Beispiel, die haben da immer einen kleinen Vorteil, was so Traden und sowas angeht, weil wenn Europa schläft, dann ist halt schon der Markt ein bisschen ruhiger und Preise droppen halt ganz gerne mal ein bisschen. Keine Ahnung, was da heute Morgen passiert. Es muss auf jeden Fall Europa gewesen sein. Europa ist wach geworden und ich weiß nicht, ob es heute Morgen irgendeinen Leak gab für irgendwas, was angeblich passieren soll heute und die Leute für eine Stunde in Panik verfallen sind oder so und ihre Scheiße verkauft haben. Aber grundsätzlich, das hatten wir ja in der letzten Folge irgendwie, hatte ich mit Nico schon mal ein bisschen aufgedröselt. Das grundlegende Problem, ich setze das Problem mal in Anführungsstrichen, ist, dass dieses Jahr deutlich öfter, mehr und häufiger Packs im Store sind, die du dann kaufen kannst. Und das Pack Weight für dich als nicht Ultimate Team Zocker. Du hast, wenn du so ein Pack kaufst, weißt ja vorher nicht, was drin ist, obwohl es gibt mittlerweile auch Preview-Packs, wo du vorher gucken kannst und dann kannst du danach entscheiden, ob du kaufen willst. Aber ein großer Teil ist auch immer noch einfach, du kaufst ein Pack und dann ist irgendwas drin. Du kannst aber schon seit Jahren immer, bevor du so ein Pack aufmachst, dir die Wahrscheinlichkeit angucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Spieler mit einem Rating von 82 oder höher rauskommt, von 88 höher oder halt einer der super krassen Spieler, die gerade in irgendeiner Promo drin sind. Das umgangssprachlich Pack Weight genannt und das haben die dieses Jahr so unfassbar krass hochgedreht und ja, es gibt einfach viel, viel, viel mehr Angebot auf dem Transfermarkt, als es Nachfrage gibt, obwohl die Leute nach wie vor spielen und ihr dieses Jahr wieder Rekordzahlen gemeldet hat aus FIFA. Angebot ist einfach deutlich größer als Nachfrage und das ist für mich so der Hauptgrund, warum halt dieses Jahr, also alles, so, es gibt mittlerweile glaube ich noch 7 Goldkarten, die über 100k wert sind. Das ist zu dem Zeitpunkt also absoluter Irrsinn. Und ja, aber für dich als nicht Ultimate Team Spieler ist das vielleicht auch alles ein bisschen langweilig. Erklärt aber noch lange nicht, warum da morgens um 9 Uhr auf einmal eine Stunde lang die Welt untergeht und danach ist alles wieder gut. Aber grundsätzlich, der würde mich echt interessieren. Schreibt mal, wie viel habt ihr für eure Teams ausgegeben und wann war das? In welcher KW oder an welchem Datum? Und wenn ihr es heute verkaufen würdet, wie viel Verlust würdet ihr machen?
Ja.
Bei mir was, ich hab mich immer noch nicht getraut, ein richtig krasses Team zu kaufen, genau aus den Gründen. Ich habe, glaube ich, in mein Team, weiß ich nicht, maximal 300k gesteckt und ich bin mir ziemlich sicher, mehr als 70 oder 80 würde ich nicht mehr zurückkriegen.
Die Inflation macht offensichtlich nirgendwo Stopp, deswegen schiebt euer Bargeld in Pokémon-Sammelkarten und in Lionel Messis aus 2011. Die sind wertstabil. Und apropos Lionel Messi, er ist der Spieler, der am meisten das Barcelona-Trikot getragen hat, aller Zeiten. Der Spieler, der das am zweitmeisten getragen hat, ist ab sofort neuer Trainer bei Barca. Die Rede ist von Xavi. Und der ehemalige Trainer, der vorige Trainer, Kuhlmann, war jetzt nur knapp 15 Monate da, wurde entlassen und jetzt gibt es einen neuen Trainer, der Katalon. Und damit sind alle Zeichner wieder auf Hoffnung zu. Etwa 25.000 Fans waren im Stadion, nur um zu beobachten, wie dort der neue Vertrag unterschrieben wird, der jetzt bis 2024 gültig ist. Und es ist ein neuer Wind, soll damit jetzt nach Barcelona ins Camp Nou geholt werden. Ist vielleicht auch genau, ich würde behaupten, um das direkt zu sagen, das ist eine gute Entscheidung, immer in Zeiten der Krise. Ich habe aktuell reden wir von Platz 9 und der Champions League sieht auch gar nicht gut aus. Und ich glaube, so, ich bin jetzt knapp 25 Jahre auf dieser Erde und da war Barcelona wahrscheinlich immer Champions League Gruppenphase. Also noch nie rausgeflogen oder sehr selten auf jeden Fall. Und gerade sieht es danach aus, von daher wird da gerade nach Fehlern gesucht, die dem Ganzen ein bisschen mehr Boden geben. Wie siehst du das? Wenn jetzt zu dir gewünscht, ist das jemand, den du gut findest?
Wen hätte ich mir gewünscht? Ich habe ehrlich gesagt andere Sorgen, als mir um den neuen Barca-Trainer so intensiv Gedanken zu machen. Aber jetzt ist es Xavi geworden. Also was spricht dafür? Als allererstes, wie du gerade gesagt hast, 25.000 zur Vertragsunterschrift im Stadion. Also der ist auf jeden Fall schon mal beliebt. Damit kaufst du dir schon mal ein Stück weit die Gunst der Fans zurück. Ja. Wir wissen aber auch alle, wenn der nicht mittelfristig performt und die Mannschaft nicht besser Fußball spielt, dann ist der Kredit auch wieder verspielt. So viel dazu. Ich glaube aber, dass das aus meiner Sicht, ich weiß gerade nicht, was hat er vorher gemacht? War er jetzt in einer anderen Trainerstation? Oder haben die den so komplett aus dem Ruhestand geholt?
Nee, er war jetzt schon 2 Jahre Trainer bei dem Verein in, lass mich nicht lügen, Saudi-Arabien, wo auch seine Karriere aus spielerischer Sicht beendet hat. Und war 2 Jahre Trainer knapp und hat demzufolge schon erste Erfahrung. Aber ganz klar, erster großer Job.
Ja, was halt, na, wohlgemerkt, immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Ne? Also was spricht dafür? Spricht dafür, die Fans werden ihn von Tag 1 an lieben und akzeptieren, gar keine Frage. Spricht darüber hinaus aus meiner Sicht dafür, der kennt den Verein halt wie seine Westentasche, du hast gerade selbst gesagt, zweitmeisten Spieler ever für diesen Verein. Der kennt die Strukturen, der kennt die Wege, der kennt vor allem die die Philosophie, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Spielphilosophie, die in La Masia gelehrt wird und was für Spielertypen da rauskommen und was sie können und was sie nicht können und wie du die fördern kannst. Ich glaube, das wird er ganz genau wissen und das ist ein riesen Pluspunkt. Der hat grundsätzlich den Verein verstanden. So, das, was jetzt dann noch fehlt, um das Ganze perfekt zu machen, ist, dass Barcelona wieder Fußball spielt oder besseren Fußball spielt. So, auch mit einem Xavi als Trainer und mit einer verbesserten Leistung bin ich mir nicht sicher, ob der Kader... Oh, doch, der muss stark genug sein, um in die Champions League zu kommen. Doch, muss er, Punkt. Ist egal. Ich meine, jetzt haben sie erstmal was aufzuholen, aber wenn du das mal ausblendest und nüchtern auf die Kader in der Primera Division guckst, obwohl ich sie jetzt nicht alle auswendig kenne, muss ich auch fairerweise dazu sagen, sollte der Kader dazu reichen, zumindest um europäisch zu spielen, ne? So, Punkt. Aber auch von der Euroleague sind sie ja gerade irgendwie relativ weit entfernt. Das muss er hinkriegen, das muss er kurz- bis mittelfristig hinkriegen, dass sein Trend zu erkennen ist, sonst wird er da, glaube ich, sehr schnell ungemütlich. Wird interessant zu sehen, wie viel Zeit sie ihm geben, wenn es nicht von heute auf morgen direkt auf einmal eine Wunderheilung stattfindet. Aber ich glaube, wenn sie ihm die Zeit geben und auch den Fans vor allem und den Medien, und ich glaube, letzteres wird das größte Problem, bewusst ist, dass wenn du so einen Trainer holst, das auf jeden Fall ein langfristiges Projekt ist, so, dass man dann vielleicht in 2-3 Saisons mal wieder richtig oben angreifen kann und um eine Meisterschaft mitspielt und dann auch in der Champions League irgendwie im Halbfinale oder so ankommt, weil das gibt der Verein nach wie vor aus meiner Sicht her, dann kann da durchaus was werden. So, also ich würde gratulieren zu der Entscheidung. Das Einzige, was halt Fragezeichen aufwirft, ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist seine erste große Trainerstation. Ist er dem heute schon gewachsen? Als Fußballer unbestritten. Trainer sein ist aber was anderes und ja, wird die Zeit zeigen. Aber ich, also hätte mich jetzt einer gefragt, sollte man Xavi holen, dann hätte ich auf jeden Fall nicht Nein gesagt.
Schade. Ja. Wovon ich auch immer überzeugt bin, ist, wenn du einen Trainer hast oder jemand in der Position, der einfach einen großen Namen hat und respektiert wird, dass das auch einfach immer ein großer Pluspunkt ist, um neue Spieler zu holen.
Ja, also, total.
Und dass das auch schon mal sehr, sehr gut ist, ja. Wenn er immer als Spieler noch sehr geschätzt ist.
Absolut, ist was anderes, wenn so ein Xavi zu dir spricht. Also jetzt nichts gegen Ronald Koeman, ne? Und ich finde auch, dass zumindest ein Teil der Kritik an ihm immer so ein bisschen unberechtigt war. Aber ja, trotzdem musst du mit Barcelona nach so vielen Spielen in der Saison anders in der Tabelle dastehen, als er stand. Und von daher kann ich das grundsätzlich schon nachvollziehen. Ich träume nach wie vor immer noch so ein bisschen von Raúl als Trainer auf Schalke, aber das wird dann irgendwann in der Zukunft, so wahr Gott will, vielleicht nochmal ein Thema in Liga 1. In Liga 2 sollten wir so eine Karte vielleicht nicht ziehen und da irgendwie so eine Joker-Karte verbrennen.
Das stand mal im Raum, ehrlich? Also, oder wo hast du das? Der Flurpost in Gelsenkirchen gehört, oder?
Ja, das steht im Raum, seitdem der nicht mehr bei uns ist, ne? Oder seitdem der seine aktive Karriere beendet ist. Also zumindest bringen Bild-Zeitungen und Konsorten den jedes Mal wieder ins Spiel. Und der trainiert ja meines Wissens auch irgendeine Juniorenmannschaft von Real Madrid mittlerweile. Der hat erst da auch irgendwo in Saudi-Arabien da, wo er seine Karriere beendet hat, bei Al-Sadd oder so, hat er erst trainiert und dann, aber ich meine auch im Jugendbereich und jetzt meines Wissens, wenn mich nicht alles täuscht, ist er gerade auch irgendwo im Jugendbereich bei Real Madrid tätig. Das wird auch mit hundertprozentiger Sicherheit nochmal ein Real Madrid-Trainer, also müssen wir ja nicht drüber reden, so, ne? Und schauen wir mal, ob er dann irgendwann in Zukunft auch nochmal ein paar Jährchen Zeit findet, um den großen FC Schalke 04 zurück zu Alpenglanz zu führen.
Die Petition würden wir beide unterschreiben, bin ich mir sicher.
Safe.
Wenn wir über Trainer reden und deren besondere Rolle, dann gibt's ja auch den Steffen Baumgart, der, glaube ich, von uns allen ja auch sehr respektiert wird, der Köln letztes Jahr echt guter Vollmann gebracht wird und nach wie vor ganz gut dabei ist, sind gerade auf Platz 11, sprich im knapp unteren Mittelfeld und haben gerade ein ganz wichtiges Unentschieden geholt. Und dafür war ein Mann ganz, ganz wichtig. Wir sprachen ja auch schon mit unserem letzten Gast, Robbie Hunke, über den FC. Ja. Und da muss man natürlich früher oder später über Anthony Modest reden. Der Franzose hat Köln das 2-2 geschenkt, hat in der 7. Minute, glaube ich, kurz vor Schluss nochmal getroffen. Und wir sind beim Fundstück der Woche angekommen und hat das Ganze gefeiert, indem er dann seinem Trainer die markante Mütze vom Kopf schnappte und ein bisschen vor ihm rumgetanzt hat. Die Köln-Fans finden das super. Ich glaube, sein eigener Trainer war da... Er fand es okay, kein riesen Fan davon, hat auch gesagt, muss nicht ganz sein, ist aber auch ein bisschen angepisst über die Fans. An sich klingt das alles von den verschiedenen Stimmungen nach einer Situation, die eigentlich nur so in Köln stattfinden kann. Hast du das gesehen?
Ja. Also grundsätzlich muss man, glaube ich, vorweg sagen, dass Steffen Baumgart selten gut gelaunt ist, ne? Und
selten der spricht immer hat, ne? So als genau.
Also der hat so eine Grundlaune, die eher so in Richtung Grundschulhausmeister geht, ne? Nicht in Richtung jemand, der zu 100% mit sich selbst im Reinen ist, ja, nicht zum Kindergartenerzieher, genau. Ja. Dann vorweg gesagt, aber also ich habe heute ihn in einer Pressekonferenz gesehen und er hat nochmal klargestellt, warum er sich so aufgeregt hat, nämlich, und da muss ich ihm zu 100% beipflichten, ich habe zwar das Spiel nicht gesehen, aber Fakt ist, da fällt dann 4 Minuten vor Ende da 2-2. Er hat noch hinzugefügt, dass er das ganze Spiel über den Eindruck hätte, dass das eigentlich seine Mannschaft die bessere wäre und das halt auch wohl anhand von Chancen und Torschüssen und so belegbar war. Ihm hat wohl nicht gefallen, dass dann irgendwie 4 Minuten vor Ende des Spiels das 2-2 gemacht wird und dann wird da gefeiert, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen, ne? Also das Spiel geht noch ein paar Minuten, so, und man hätte sicherlich, man hätte nochmal versuchen können, einen Punkt mehr zu holen. Er hat dann auch gesagt, das wurde diese übertriebene Feiern auch 1 Minute später direkt quittiert von einer Riesenchance nochmal für Union Berlin, weil er der Meinung war, dass die Konzentration nicht mehr so dabei war und das Sahnehäubchen auf der Unkonzentriertheit war dann halt so ein bisschen wohl das Mütze vom Kopf nehmen und dann da irgendwie dumm rumtanzen oder so. Das war der Stein des Anstoßes in diesem Moment für ihn persönlich. Und nochmal, den kann ich zu 100% nachvollziehen, gerade wenn das so ein Spiel war, wo du am Ende gar oder irgendwie nach 70 Minuten gar nicht weißt, warum du zurückliegst, weil du eigentlich führen müsstest und dann machst du den einen Treffer und brennst da das Stadion ab, als hättest du, wie gesagt, die Champions League geholt.
Genau, egal,
ne, anstatt dann irgendwie jetzt mal den Ball schnell aus dem Netz zu holen und zu sagen, komm, jetzt legen wir hier nochmal einen drauf oder versuchen es zumindest, kann ich total nachvollziehen. Ich persönlich, für meinen Geschmack, finde aber auch, also ich fand schon am Anfang der Saison, da hat er ja schon mal sich da irgendwie mit dem an der Seitenlinie, Modest und er sich in der Körbe gehabt wegen irgendwas, da fand ich schon, das war so ein bisschen grenzwertig, weil es am Ende der Trainer, ne? Also das wird jetzt nicht der Trainer sein, der da groß Wert auf Autorität legt und den wird auch keiner siezen müssen und so, ne? Aber also ich finde, so Mütze vom Kopf nehmen ist schon so ein bisschen, ich bin Anfang 20, hat mir mal einer die Käppi vom Kopf geschnipst, dem habe ich in die Fresse gehauen, so, ne? So, ich will damit jetzt nicht sagen,
dass... Der hat keine 2 Tore davor geschossen.
Und der hat gar keine, der hat nicht mal einen davor geschossen, so, ich habe dann ein Tor geschossen, aber das ist, hat für mich auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun, ne? Und ich glaube diesem Modest auch, dass er da gar nicht böse meint und die scheinen sich ja echt super zu verstehen. Er hat auch letztens im Interview gesagt, dass seine Frau mittlerweile neidisch auf den Trainer ist, weil Modest ihm im Spiel so viele Küsschen zuwirft und so, ne? Die scheinen schon gut miteinander klarzukommen, aber ich finde, in der Öffentlichkeit vor Kamera so die Mütze vom Kopf nehmen, finde ich persönlich schon so ein bisschen grenzwertig und hätte absolut nachvollziehen können, wenn er ihn in dem Moment nicht gesagt hätte, konzentrier dich mal, sondern gesagt hätte, hör mal zu, was meinst du eigentlich, wer du bist, geh mal in die Mütze, bevor ich dir einen Scheitel ziehe, so, ne? Hätte ich total nachvollziehen können. Aber was am Ende unterm Strich steht, ist halt ein unfassbar formverbesserter Anthony Modest und ja, ich denke mal, dass so ein Steffen Baumgart sich auch denken wird, wenn er mir dafür einmal im Monat die Mütze vom Kopf nehmen muss, um weiter so zu performen, ne, dann ist das halt so, kann ich am Ende auch wieder nachvollziehen, ne? Von daher, ja, ist eine der wenigen Mannschaften in der ersten Liga, die Saison Spaß macht, finde ich, erst FC Köln. Liegt auch an Modest und auch am Trainer.
Ich bin gespannt darauf, wie sich die Situation in die neue Strophe vom Anthony Modest-Song irgendwie einbauen lässt. Nach dem Motto, wer nimmt dem Trainer die Mütze vom
Trainer
Kopf,
die Mütze
Anthony
weg.
Modest. Ja, genau sowas. Ansonsten schauen wir mal, Köln fährt zunächst nach Mainz und dann zu Hause gegen Gladbach. Beides Teams, die davor stehen, wo es am besten Modest sich überlegt, wie er erstmal die Tore schießt, bevor er Mütze vom Kopf nimmt. Und da wird es aber sicherlich langweilig in diesem Stadion.
Ich möchte aber an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass lange, lange, lange vor dem Anthony Modest-Song der Ebbe Sand-Song stand und auch der Jefferson Verfahren-Song, ne? So.
Ja.
Das muss man an der Stelle nur nochmal kurz erwähnen, so wegen hier Respect the Architect und so, ne?
Haben sie aber wahrscheinlich beide nicht ganz so zu Hits gebracht, oder? Sag du es mir.
Schalke intern, ja klar, natürlich.
Oh ja, gut, okay. Natürlich. Das Gefühl, Modest, das hört ja überall, also ja.
Ja, ist halt so. Ich glaube, du hörst in erster Linie in Köln.
Ja, auch gut möglich.
Also hier in Gelsenkirchen habe ich den noch nicht gehört, sagen wir so.
Ja, gut.
Weiß ich, ist der Modus
New Playlist auf anderen schon Partys drin? Ja. Nö, aber ich sag mal, das ist jetzt gar nicht so weit weg von irgendwelchen Après-Ski-Hits, ne, der Anthony Modest-Song.
Ja, ist richtig. Also ja, die haben den halt auch richtig ausproduziert und so, ne? Also den Jefferson for Fun-Song, ich glaube, den gab es sogar nie als richtige Aufnahme, ne? Der wurde dann tatsächlich nur in den Straßenbahnen dieser Republik durch die Fans weitergetragen. Aber der Ebbe Sand-Song, den gab's auch, den gibt's noch auf YouTube. Ja.
Und damit ist das die Song-Empfehlung für diese Woche. denn ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass der Modest-Song, der ist ja, also der ist auch offiziell richtiger Hit und steht bei über 15 Millionen Streams bei Spotify.
Ist echt?
Ja, ohne Scheiß, damit wärst du, also das, da kenne ich mich ja ein bisschen mit aus, damit wärst du auf jeden Fall mit 20 Millionen Streams bist du Gold gegangen bis vor drei Jahren. Ja, ja, also und dann wäre Icke Hüftgold auf jeden Fall gemachter Mann.
Ja, krasse Scheiße. Ach, Icke Hüftgold hat den gemacht, oder was, den Song?
Unter anderem, ja. Hast du den noch nie gehört, den Song? Es geht doch los mit Icke Hüftgold präsentiert.
Nee, so, also auf Platte habe ich noch nie gehört. Ich kenne den halt aus den Stadien, ne? Wenn ich so, wenn die den halt singen. So, das war mir nicht bewusst. Ja, gut. So, da, zu Ebbe Sand-Zeiten gab es nicht mal Spotify, ne? Also von daher war vielleicht noch ein anderes Spiel.
Ich würde sagen, Ebbe Sand ist aber FIFA 2001, Fallrückzieher-Tore mitgeschossen. Da kommt man noch auf Knopfdruck, Fallrückzieher-Tore schießen und das ist meine Verbindung zu Ebbe Sand, ja.
Ja. War übrigens der geradeste Mensch der Welt, ne? Du hast noch nie so einen Mensch mit so einem geraden Rücken gesehen. Ich weiß, das war eine Bekannte von mir, die war oder ist Fotografin und die hat damals mal in einer Saison irgendwie die Porträtfotos für die gemacht und hat uns ein paar Schnappschüsse gezeigt und dann hat die so ein Seitending, so ein Profilding von Ebbe Sand gemacht. Du hast noch nie so einen kerzengeraden Rücken gesehen. Also ich als alter Glöckner sowieso nicht, aber sehr beeindruckend. Also der war zu 100% gerade. Da war nicht eine Delle drin in dem Typ.
Der gute Mann wird nächstes Jahr 50, hoffentlich ist er immer noch mit so einem geraden Rücken gesegnet. Ja,
stimmt.
Aber ich wünsche es ihm. Und ich würde sagen, apropos gerade Rücken und Genesungswünsche. Nico, wenn du das hörst, weil du wahrscheinlich gerade dich erholst und dir denkst, hör mal, was machen denn eigentlich meine zwei Lieblings-Podcast-Gesprächspartner? Wir wünschen dir alles Gute. Wir haben beide solidarisch Tee getrunken während der Aufnahme und freuen uns darauf, wie wir nach dem Umbro-Derby miteinander sprechen. Und nächstes Mal kannst du auch einfach sagen, Jungs, ich bin zu aufgeregt oder was auch immer.
Was nicht in eine Sprachnachricht zu tun hat, ich kann gar nicht sprechen.
Ja, die landet auch über auch im Wichtiges auf dem Platz, Giftschrank, diese Sprachnachricht.
Eine Sprache, wo wir die posten können, die ist so legendär. Ne? Also wenn wir die Mittwoch direkt mitposten mit der Folge, die ist... Schon vorhin gehört, nicht so, Alter, ey. Genau. Geh mal zum Arzt, ey.
Hat er gemacht, er wird wieder gesund. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu dritt. Und dann fehlt nur noch das Peter und Nico Special, was dann irgendwann kommt, wenn du mal deinen Gutschein einlöst. Ja,
ja, ich bin in die Osterferien nächstes Jahr, da bin ich 2 Wochen in L.A. Da könnte das ganz gut sein, dass er da mal irgendwie ohne mich auskommen müsste. Oder wir kriegen dann irgendwie mit der Zeitverschiebung.
Ja,
oder
wir nehmen zu dritt in L.A. auf, ja. Wäre ich auch dabei.
Nein, kein Problem.
Ja.
Gut.
Mit den Worten sehen wir uns in 2 Wochen. Ciao, macht's gut.
Ciao.